Begrüße Sie, wünsche alles Gute im neuen Jahr. Ich habe in der letzten Vorlesung vor Weihnachten eben Freuds Aufsatz über das Unheimliche besprochen. Und wenn ich da jetzt kurz die wichtigsten Thesen in Erinnerung rufe, möchte ich dann als zweiten Punkt auch nochmal motivieren, warum das überhaupt für uns, wo unser Thema doch so viel allgemeiner ist, ein besonderes Interesse hat. Also eine Sache, die man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen muss, wenn man das liest, ist, und wenn man eben Freud mit diesem Text nicht schwer missverstehen will, ist seine Behandlung des Unheimlichen als etwas sehr Spezielles. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, glaube ich, dass er das als was Spezielles ansieht. Wenn man das nicht beachtet, wird man immer wieder, glaube ich, von Gegenbeispielen erschlagen werden. Etwa das Unheimliche beruht auf Verdrängung. Aber wie viele beeindruckende Beispiele und Fallstudien für Prozesse der Verdrängung hat der Herr Dr. Freud denn nicht beschrieben, wo überhaupt nichts Unheimliches vorliegt. Oder das Unheimliche ist ein Phänomen der Angst, aber es gibt doch unendlich viele Szenarien von Angst, Angstgefühlen, Ausweichen vor dem Angstmachenden und die haben alle nicht das Geringste mit dem Unheimlichen zu tun. Oder das Unheimliche ist das Wiederauftauchen von etwas Verdrängtem, aber wie viele Szenarien des Wiederauftauchens von Vergessenem gibt es denn nicht? Und sogar auch von Verdrängten gibt es nicht, die geradezu das Gegenteil von unheimlich, die beglückend, belebend, ermunternd sind. Also man muss die einzelnen Charakteristika des Unheimlichen sehr genau erfassen und noch einmal sehr, sehr genau miteinander in Beziehung setzen, damit das Phänomen nicht untergeht in einem Ozean von Affekten und Emotionen, von denen jede oder jeder sozusagen für sich eins dieser Charakteristika in einem sehr hohen Maß aufweist. Darum ist man oft misstrauisch und es fallen einem viele Fälle ein, wo man sagt, nein, aber ich das vielleicht, aber eigentlich kenne ich doch auch Fälle, wo und das ist dann nicht unheimlich. Natürlich, davon gibt es irrsinnig viele. Es ist was sehr was Spezielles. Es geht aus einem Akt der Verdrängung hervor. Verdrängung besetzt immer, auch wenn es nicht auf das Unheimliche zuläuft, besetzt immer das Verdrängte, den verdrängten Inhalt, mit Angst. Und dort, wo diese Angst sich auf eine ganz besondere Weise, nämlich A, in der Form des Erschreckens oder des sozusagen gebannt, im Schrecken gebannt Seins manifestiert und B, wenn das Verdrängte in der Gestalt seines beschreibbaren Inhalts, in der Gestalt, in der es ursprünglich begegnet ist, wieder auftaucht. Ein hervorstechendes Merkmal dieser Theorie ist eben daher, dass das Unheimliche eigentlich in einer Form liegt. Das ist, sage ich jetzt ein bisschen vorwegnehmend, natürlich auch einer der Punkte, wo man sagen kann, dass die Distanzierung Freuds gegenüber Jentsch eine Rolle spielt, weil der gibt der Sache ja einen bestimmten Inhalt mit diesem, sagen wir jetzt mal, Animismus-Komplex. Es ist nicht in der Freudschen, also das liegt in einer Form und zwar in einer Zeitform, nicht in der Form des Ablaufs dieses innersubjektiven Prozesses. Es ist nicht entscheidend, was da ursprünglich verdrängt wurde. Es muss nicht auf eine bestimmte Art ausgeschaut haben, damit es dann zu was Unheimlichem werden kann. Es spielt nur eine Rolle, dass es mit diesem Aussehen, das es hatte, wieder erscheint. Dass es uns, wie man so sagen könnte, wieder entgegenblickt. Dieses Entgegenblicken ist etwas sehr was Wichtiges an der Sache. Das ist ganz klar die Aussage von Freud in diesem Aufsatz. Und das ist auch etwas, was uns daran interessiert. obwohl man natürlich gerade an diesem Punkt, wo ich sage, oder wo er sagt, das ist eigentlich nicht so wichtig, was das ist. Es ist nur entscheidend, dass es das Gleiche ist und dass es eben diese bestimmte Art von Ablauf durchgeht. Muss man doch in Fußnote hier dazu sagen, dass das dieser Aspekt aus einer weiteren Perspektive vielleicht auch relativierbar ist. Aber das ist eine wirklich weitere Perspektive, als wir hier einnehmen wollen, weil ja doch Freuds Theorien über die Entwicklung einer differenzierten Psyche, seine Theorien über frühkindliche Entwicklung vielleicht offen lassen, dass letztlich alle Angst auf eine Angst zurückgeht und alle Verdrängung eine Verdrängung wiederholt. Das ist eine Sache, da will ich nichts dazu sagen, da kenne ich mich auch zu wenig aus, aber von dem bisschen, was ich gehört habe, so, da ist das eine Denkmöglichkeit, dass das genau, aber das ist eine andere Ebene. Warum das für uns insgesamt von einem besonderen Interesse ist. Man kann, was Freud über das Unheimliche sagt, nicht so einfach und schon gar nicht global auf das Seltsame übertragen. Das Unheimliche ist eine viel zu besondere Form von Seltsamkeit. Aber, habe ich gesagt, man kann einen Aspekt daran sehr schön konkret und realistisch vor Augen führen, der in den modernen Einstellungen zum Seltsamen eigentlich fast immer eine Rolle spielt, und das ist diese Verlegung des Phänomens nach innen. Also von der seltsamen Sache zu einer Einstellung, in der die Sache seltsam erscheint. Und da ist das Verdienst, oder was uns an Freud interessiert, dass er eben einen ganz konkreten Prozess skizziert, in dem etwas, was an sich betrachtet, gar nicht seltsam oder unheimlich ist, sondern gewöhnlich und vertraut oder jedenfalls erklärbar ist, in ein Phänomen des Unheimlichen und damit seltsamen, außergewöhnlichen verwandelt wird. Ha, das ist sehr lieb, danke vielmals. Ich werde jetzt dann beim nächsten Ding unterbreche ich. Also eben durch Verdrängung. Und dieser Zusammenhang, nämlich die prinzipielle Erklärbarkeit des erschreckenden Phänomens, das wird ja auch in der Erzählung Hoffmanns selbst eigens unterstrichen. In diesem ersten Brief der Freundin Clara, die ihm ja da anbietet, also okay, ist alles ganz nett, aber eigentlich brauchst du dich da nicht so aufregen, weil man kann das alles ja erklären. Also zwei Dinge sind da von einem besonderen Interesse. Erstens, was ich hier schon angesprochen habe, dass man beachten muss, die sprachliche Wendung das, was an sich nicht außergewöhnlich ist. Dasselbe, das nicht besonders außergewöhnlich ist, wird dann und so weiter und so weiter. Dass diese Identität, das ist ein Spezifikum des Unheimlichen gegenüber anderen Typen oder Schemata der Verdrängung. Unübersehbar ist im Unheimlichen dieses ursprünglich harmlose, Vertraute noch da. Und da liegt ja der Hauptunterschied gegenüber allen anderen oder gegenüber den anderen neurotischen Symptomen im Allgemeinen. Das Freudsche Unheimliche ist sozusagen durch die Konstanz eines freilich unbestimmten, unendlich variablen, deskriptiven Inhalts charakterisiert. Also das Unheimliche ist primär eine psychische Tatsache, also primär fassen wir die Unheimlichkeit natürlich als einen Affekt oder eine bestimmte Art von Emotion, die aber von einem Bild begleitet wird oder wo ein Bild dazugehört. Das ist der wichtigste Punkt eigentlich in seiner ganzen Theorie. Und das, und da mache ich jetzt einen kleinen Exkurs, aber es scheint mir doch die Sache wert zu sein, das ist insofern ein philosophisch interessanter Punkt, als die Angst selbst, die Angst als solche, also wenn man die Angst außerhalb des Kontexts der Verdrängung betrachtet, vielleicht so einen Inhalt gar nicht haben muss. Also im Unheimlichen treten verschiedene Sachen zusammen. Also eine bestimmte Erscheinung, ein bestimmtes Phänomen, das ursprünglich harmlos oder vertraut sein kann, irgendetwas, irgendein Auslöser, der ist hier überhaupt nicht spezifiziert, dann ein, eben der Prozess der Verdrängung und mit der Verdrängung die Angstbesetzung. Und jetzt sage ich, also und wichtig fürs Unheimliche ist eben dann die Konstanz dieses ursprünglichen Bildes da, nicht dieses Inhalts. Und jetzt sage ich, das ist insofern interessant, dass wenn man die Angst herausnimmt aus diesem Zusammenhang und nur über die Angst sich was überlegt, dass sie dann vielleicht so einen Inhalt gar nicht haben muss. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, man kann sich philosophische Theorien der Angst vorstellen, wo die Angst als eben nicht mit so einem Inhalt, sondern als eine reine Struktur des Subjektiven aufgefasst wird. Also wo die Angst aufgefasst wird, ohne so eine freie Stelle für einen beschreibbaren Inhalt oder, und das ist der Fall, den ich jetzt ein bisschen noch ansprechen werde, zwar mit einer freien Stelle, wo aber grundsätzlich feststeht, dass die nie ausgefüllt wird. Also die sozusagen, wo die Ausfüllung undenkbar ist. Und ein bisschen kann man schon glauben, dass Heidegger eben genau so ein Verständnis von Angst entwickelt hat. Ich lese Ihnen da ein Stückchen vor, ich lese Ihnen da jetzt ein paar Passagen vor, die aus verschiedenen Gründen für uns wichtig sind. Zunächst mal ein Stück aus Sein und Zeit, wo die Angst, also das ist nicht ganz 10 Jahre, 8, 9 Jahre oder so ungefähr nach dem Aufsatz von Freud geschrieben, wo die Angst als Grundbefindlichkeit des Daseins, das sagt die Sache ja schon ein bisschen, nicht? Die Angst ist primär mal eine Grundbefindlichkeit des Daseins als solchen, also als Grundbefindlichkeit des Daseins und wo genau das Fehlen so eines derartigen Inhalts mehr oder weniger definierend ist, nämlich für ihre spezifische Differenzierung gegenüber der Furcht. Also ich lese da jetzt eine Stelle vor, da sagt er in dem Paragraph 40, also der heißt auch, die Grundbefindlichkeit der Angst als eine ausgezeichnete Erschlossenheit des Daseins. Und da spricht er zunächst mal über die Furcht, dass wovor die Interpretation der Furcht als Befindlichkeit zeigt, Doppelpunkt, dass wovor der Furcht ist je ein innerweltliches, aus bestimmter Gegend, in der Nähe sich näherndes, abträgliches Seiendes, das auch ausbleiben kann. Ende des Zitats. Dagegen die Angst, das wird dann über den Begriff des Verfallens, wird dieser Zusammenhang hergestellt, das sage ich, uns interessiert ja nicht, wie die Mechanik da hier eigentlich geht, die argumentative, sondern einfach der Gegensatz. Das Wovor der Angst ist, da sieht man sich, die Sache wird dann aber noch zugespitzt, aber es kündigt sich gleich an, das Wovor der Angst ist das in der Welt sein als solches. Wie unterscheidet sich phänomenal das, wovor die Angst sich ängstet, vor dem, wovor die Furcht sich fürchtet? Das Wovor der Angst ist kein innerweltliches Seiendes. Daher kann es überhaupt wesenhaft damit keine Bewandtnis haben. Das Wovor der Angst ist völlig unbestimmt und das radikalisiert er dann, nichts von dem, was innerhalb der Welt zuhanden und vorhanden ist, fungiert als das, wovor die Angst sich ängstet. Das heißt, das ist das, was ich gesagt habe. Es gibt zwar sozusagen so eine freie Stelle, aber es wird festgesetzt, dass die nie besetzt werden kann mit einem Bild, also mit irgendetwas, was beschreibbar wäre als innerhalb der Welt. Die innerweltlich entdeckte Bewandtnisganzheit des Zuhandenen und Vorhandenen ist als solche überhaupt ohne Belang. Die Welt hat den Charakter völliger Unbedeutsamkeit. Das Wovor der Angst, im Wovor der Angst wird das Nichts, ist es und nirgends offenbar. Und dann eben, das eigentliche Wovor der Angst ist das Nichts, wenn sich demnach als das Wovor der Angst das Nichts, das heißt die Welt als solche herausstellt, dann besagt das, wovor die Angst sich ängstet, ist das in der Welt sein. Also, da sehen Sie, das ist sozusagen, da wird das, Da wird das so quasi strukturell, das ist rein strukturell, was die Angst ist. Wenn man da ein bisschen weiterliest, wenn man zwei Seiten weiterblättert, stoßt man sogar auf einen ganz expliziten und vor allem auch grundlegenden Zusammenhang der Angst mit dem Unheimlichen. Das wird bei ihm genauso deutlich artikuliert, also wenn es nur um den Grad der Deutlichkeit geht, wie bei Freud. Das Unheimliche ist bei Heidegger freilich direkt an die Angst gekoppelt. Es ist sozusagen genauso strukturell wie die Angst. Also man könnte sagen, vielleicht hätte Freud Verständnis für diese Sicht der Angst gehabt, die ich da vorher gerade von Heidegger, vielleicht hätte er dafür Verständnis gehabt. Aber er hätte gesagt, wenn wir jetzt erklären wollen, was das Unheimliche ist, dann müssen wir noch eine ganz andere Dimension dazu nehmen. Dann müssen wir nämlich etwas in diesen Slot, in diesen freien Platz, dieses Wovor, müssen wir etwas einfügen können. Und dann können wir erklären, mit diesem Verdrängungsdings, wie diese spezifische Angst, die das Erschrecken vor dem Unheimlichen ist, zustande kommt, während Heidegger das alles weglässt und sozusagen die Angst mit dem Unheimlichen sozusagen in eine direkte, also mehr oder weniger identifiziert miteinander, also nicht wirklich identifiziert, aber es sozusagen ein und dasselbe unmittelbar miteinander einhergehend ansieht. Es ist genauso strukturell wie die Angst und daher fällt dieses inhaltliche Element, das für Freud charakteristisch ist, weg. Das Unheimliche ist ein, wie Heidegger sagt, das ist natürlich alles sehr interessant, wenn man es mit Freud vergleicht, das Unheimliche ist ein Nicht-Zuhause-Sein. Und es fehlt zwar bei ihm der Gedanke der Verdrängung, aber es gibt noch zwei weitere starke Affinitäten mit Freud trotzdem, nämlich, es ist ein innersubjektives Phänomen, das Unheimliche. Das ist in einer gewissen Weise noch stärker, als es das bei Freud ist, weil es wirklich mit dieser Grundbefindlichkeit des Daseins, die die Angst ist, direkt einhergeht. Und dieser Punkt, dass es zu dem Vertrauten dazugehört. Da lese ich Ihnen jetzt eben auch noch ein Stückchen aus dieser späteren Stelle vor. Befindlichkeit macht offenbar, wie Anfang, Befindlichkeit macht offenbar, wie einem ist. In der Angst ist einem unheimlich. Das würde Freud nicht sagen. Es gibt viele Arten von Angst, wo einem nicht unheimlich ist. In der Angst ist einem unheimlich. Darin kommt zunächst die eigentümliche Unbestimmtheit dessen, wobei sich das Dasein in der Angst befindet, zum Ausdruck, das Nichts und Nirgends. Unheimlichkeit meint dabei aber zugleich das Nicht-Zuhause-Sein. Merken Sie auf, ja, dass er das sagt. Unheimlichkeit meint das Nicht-Zuhause-Sein. Bei der ersten Anzeige der Grundverfassung des Daseins wurde das Wohnen bei, Vertrautsein mit, hervorgehoben und so weiter, wurde dann konkreter sichtbar in der Öffentlichkeit des Mahn, die beruhigte Selbstsicherheit, das selbstverständliche Zuhause-Sein und so weiter. Die Angst dagegen holt das Dasein aus seinem verfallenden Aufgehen in der Welt zurück. Die alltägliche Vertrautheit bricht in sich zusammen. Das Dasein ist vereinzelt. Das jedoch als in der Welt sein, in dem in der Welt sein, vereinzelt sein und nicht zu Hause sein. Da sagt er auch, das In-Sein kommt in den existenzialen Modus des Unzuhause. Ende. Ja, das Unzuhause. Nichts anderes meint die Rede von der Unheimlichkeit. Ne? Und das ist eigentlich schon das, das beruhigt Vertraute in der Welt sein, ist ein Modus der Unheimlichkeit des Daseins. Nicht umgekehrt. Das Unzuhause muss existenzial ontologisch als das ursprünglichere Phänomen begriffen werden, sagt er. Ja? Also sehr sehr, sehr interessant in Bezug auf Freud. Man lernt, man kann aus dem, was er sagt und aus den Differenzen sehr schön auch sehen, worauf es bei Freud ankommt. Ne? Sozusagen, weil hier, die Sachen sind nahe und doch total voneinander verschieden artikuliert. Derselbe Punkt taucht auch Mitte der 30er Jahre in der Abhandlung Was ist Metaphysik noch einmal auf, in der sozusagen mit teilweise neuen Aspekten eben gerade dieser Begriff der Angst, in der dieser Begriff der Angst eine besondere Rolle spielt. Die Furcht fürchtet um etwas Bestimmtes, weil der Furcht diese Begrenztheit ihres Wovor und Worum eignet, wird der Fürchtende und Furchtsame von dem, worin er sich befindet, festgehalten. Und kopflos heißt es dann. Die Angst lässt eine solche Verwirrung nicht mehr aufkommen, weil eher durchzieht sie eine eigentümliche Ruhe. Die Unbestimmtheit dessen jedoch, wovor und warum wir uns ängstigen, ist kein bloßes Fehlen der Bestimmtheit, sondern die wesenhafte Unmöglichkeit der Bestimmtheit, dieses Wovor. Noch einmal dieser Punkt, den ich gesagt habe. Es ist nicht so, dass er die Angst sozusagen als Komplement frei denkt. Also die Angst ist nicht so, es gibt eine Stelle für ein Komplement, aber diese Stelle ist nie besetzbar. Und das ist definierend für die Angst. Wir können nicht sagen, wovor einem unheimlich ist. Hundertprozentiger Gegensatz gegen Freud, man kann immer genau sagen, wovor einem unheimlich ist. Man sieht sozusagen, wovor einem unheimlich ist. Während er sagt, im Ganzen ist einem so. Und dann kommen diese Sachen, die eben charakteristisch sind für diese Abhandlung, dann wird eben viel stärker als in seiner Zeit noch der Zusammenhang mit dem Nichts herausgestellt. Die Angst offenbart das Nichts. Ja, da möchte ich Ihnen nicht, ein besonderes Gusterstück sozusagen Heideggerscher Sprachverwendung nicht vorenthalten, die letzten Sätze dieses kleinen Abschnitts. Das ist die Angst offenbart das Nichts, da sagt er dann. Die Angst verschlägt uns das Wort, weil das Sein, der im Ganzen entgleitet und so gerade das Nichts andrängt, schweigt im Angesicht seiner jedes Ist-Sagen. Dass wir in der Unheimlichkeit der Angst oft die leere Stille gerade durch ein wahlloses Reden zu brechen suchen, also das Pfeifen im Keller, ist nur der Beweis für die Gegenwart des Nichts. Dass die Angst das Nichts enthüllt, bestätigt der Mensch selbst unmittelbar daran, wenn die Angst gewichen ist. In der Helle des Blicks, den die frische Erinnerung trägt, müssen wir sagen, wovor und warum wir uns ängsteten, doch wieder, war eigentlich nichts. In der Tat, das Nichts selbst als solches war da. Mit der Grundstimmung der Angst haben wir das Geschehen des Daseins erreicht, in dem das Nichts offenbar ist und aus dem heraus es befragt werden muss. Wie steht es um das Nichts? Wie steht es um das Nichts? Und dann kommen da die Beantwortung der Frage nach dem Nichts. Also zu Heidegger und diesen Stellen komme ich in der nächsten Stunde vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive zurück, aber ich glaube, es ist jetzt mal klar, wie interessant das ist. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass Freuds Theorie, wenn man sie genauer betrachtet, Platz lässt, das ist eine Qualifikation in gewisser Weise, wenn man sie genauer betrachtet, Platz lässt für ein Unheimliches, das sehr wohl relativ unabhängig in einer gewissen Objektivität Bestand hat. Also ich habe gesagt, wir können ihn als Beispiel nehmen dafür, dass das Unheimliche eben jetzt so als ein innerer Zustand, Vorgang oder sowas, also innersubjektiv aufgefasst wird. Und da mache ich jetzt eine kleine Qualifikation dazu. Er lässt Platz für eine spezifische Auffassung oder ein spezifisches Phänomen des Unheimlichen, das doch in einer gewissen Objektivität Bestand hat, nämlich was er das überwundene Unheimliche nennt. Ein Unheimliches, das gleichsam gattungsgeschichtlich aus der Verdrängung wieder aufgearbeitet, rational zugänglich und beurteilbar wurde. Und dass man sozusagen daher, weil es beurteilbar wurde, als ein Unheimliches, obwohl das natürlich nur in der Sprache existiert, nicht als ein bestimmter Gegenstand, aber dass eben sozusagen jetzt beurteilbar, zitierbar sozusagen ist, ohne dass wir selber in dieser Einstellung sein, ohne dass wir den Affekt haben müssen. Nicht? Wenn wir sowas sagen wie Gespenster, die von lila Blut triefen und ho, ho, ho schreien, sind unheimlich. So. Oder sind vielen Menschen unheimlich, während andere Gespenster, die Rapidleiberl anhaben oder sowas, erscheinen uns harmlos. Ja, also So, dann haben wir das beurteilt und müssen bei keiner von diesen beiden Diagnosen, was unheimlich ist oder was nicht, sozusagen selber da jetzt diesen Schrecken empfunden haben, sondern es ist dann etwas quasi Objektives, ne? Im Sinne des Beschreibbaren, quasi objektiv. Das ist etwas, obwohl das auch noch in den Zusammenhang, wie er sagt, des Erlebten, Unheimlichen gehört, ist es etwas, was natürlich auch in der Literatur spezifisch eingesetzt werden kann, weil sich eben in diesen Geistergeschichten der romantischen Literatur, wie etwa ein besonderes bekanntes Spezimen, der Roman Frankenstein von Mary Shelley. In diesem Zusammenhang, habe ich gesagt, greift Freud dann noch einmal positiv auf die Theorie von Jentsch zurück, der er ja eine grundlegende Bedeutung für die Analyse des Unheimlichen abgesprochen hat. Aber da in diesem engeren Kontext kann sie etwas beitragen, ne? Nämlich das Reste animistischer Einstellungen, insbesondere die Vorstellung von der Beseeltheit des Unbeseelten, typisch für solche Inhalte sind, an denen man das Unheimliche wahrnehmen kann, aber zugleich auch die Möglichkeit hat, sich zu distanzieren, das rational einzuordnen. Wobei auch hier gilt, dass dieses Unheimliche vor allem deswegen als Unheimliches qualifiziert ist, nicht weil es sich um Animismus handelt, das wird jetzt dann gleich ein wichtiger Punkt für uns werden, sondern weil es etwas ist, was schon einmal diesen Prozess des Verdrängtseins und des Angstmachens durchlaufen hat, gattungsgeschichtlich sozusagen durchlaufen hat. Man kann, wenn man die Sache von einer anderen Seite her betrachtet, diese Sache von einer anderen Seite her betrachtet, vielleicht sogar sagen, dass hier nicht nur so etwas wie eine Toleranz gegenüber einem objektiv Unheimlichen oder Seltsamen vorliegt, einem sozusagen Unheimlichen oder Seltsamen, das ins Objektive abgesunken ist, gewissermaßen. Ne? Weil man schon, es war ein richtiges Unheimliches, aber es ist abgesunken, wir können es jetzt sozusagen auf eine distanziertere Weise perzipieren. Also, dass hier nicht nur so etwas wie eine Toleranz gegenüber einem objektiv Unheimlichen oder Seltsamen vorliegt, sondern darüber hinaus auch eine gewisse Affinität zu der Art, wie in der vormodernen Zeit ein solches Unheimliches oder Seltsames, das objektiv ist, interpretiert worden ist, nämlich als Unterschied oder Unsicherheit oder Unmöglichkeit der Artzuordnung. Die Sache, um die es da geht, ist die, um die es bei meinen ersten Ausführungen über die klassische Einstellung zum Seltsamen immer schon gegangen ist, dass man nicht weiß, zu welcher Art von Sache gehört das oder gehört es überhaupt zu einer bestimmten Art von Sache. Und da ist das natürlich das Hauptparadigma dafür. Beseelt oder unbeseelt? Mensch oder Maschine? Mann oder Hirsch? Wie in dem Mythos. Also das ist auch noch eine zusätzliche Affinität. Und diese Sache, wo ich jetzt damit aufgehört habe, was ich gerade gesagt habe, dieser Zusammenhang zwischen der Unsicherheit in der Entscheidung beseelt, unbeseelt oder Mensch, Maschine, Mensch, Tier mit dem Unheimlichen, das ist jetzt der Punkt, wo ich für den Rest der heutigen Stunde vor allem auf Stanley Cavell eingehen möchte. Und zunächst einmal, oder in der Hauptsache auf seinen Aufsatz, The Uncanniness of the Ordinary, die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen. Da gibt es eine Dreierbeziehung, das ist ja offensichtlich, die Dreierbeziehung zwischen diesem Text von Cavell, dem Titel des Textes, die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen, und dem Text von Freud über das Unheimliche. Diese Dreierbeziehung ist in Wirklichkeit sehr, sehr viel komplizierter, als man so auf den ersten Blick vermuten würde. Also auf den ersten Blick scheint der Titel Die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen einfach die zentrale Einsicht Freuds zu zitieren und zum Thema zu machen für den Aufsatz. Also wenn man es liest, glaubt man, aha, der hat verstanden, worum es Freud geht und schreibt da was drüber. Das ist aber überhaupt nicht so. Sondern eigentlich wollte Cavell, wie er diesen Text zu schreiben begonnen hat, nach eigener Aussage, etwas über seine eigenen wichtigen Gedanken sagen. Einfach einen Text schreiben, in dem er ein paar von seinen eigenen wichtigen Gedanken zusammenfasst und insbesondere seine eigenen über viele Jahrzehnte in sehr charakteristischer Weise entwickelten Gedanken über den Begriff des Gewöhnlichen zusammenfassen. Wir sind auf diesen Begriff des Gewöhnlichen ja in einer treffenden Weise bei David Hume gestoßen. Und mit dem Titel und unter Titel, den er da dann dafür gegeben hat, die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen, mit dem hat er eigentlich darauf gezielt, dass für bedeutende Strömungen der gegenwärtigen Philosophie das Gewöhnliche etwas Unheimliches hat, dass sie davor zurückschrecken oder es verachten, dass vor allem viele Exponenten der analytischen Philosophie, die Ordinary Language, die Philosophie der gewöhnlichen Sprache, dass denen die unheimlich ist und sie eine gewisse Verachtung dafür haben. Also der Titel hat eigentlich genau darauf gezielt, dass für viele Philosophen der wissenschaftlich orientierten analytischen Philosophie die gewöhnliche Sprache und insbesondere die Philosophie von John Langshaw Austin, Ordinary Language, dass sie etwas Unheimliches hat. Der Text, da sagt der Text viel darüber. Der Text enthält auch etwas, was man da von dem Titel überhaupt nicht vermuten würde und was sehr, sehr interessant ist, worüber wir aber gar nicht reden werden, zumindest heute nicht, eine ziemlich differenzierte Auseinandersetzung mit der Geschichte vom entwendeten Brief von Edgar Allan Poe und mit der Interpretation der sehr berühmten, mindestens genauso berühmt wie der Text eigentlich, Interpretation, die Jacques Lacan davon gegeben hat. Aber er enthält auch eine Stellungnahme zu Freuds Aufsatz. Und das ist auf folgende indirekte Weise motiviert. Cavell schreibt: Wie ihm der Titel eingefallen ist, war er eben eigentlich überzeugt davon, dass dieser Ausdruck von der Unheimlichkeit des Gewöhnlichen in dem Aufsatz von Freud über das Unheimliche vorkommt. Also er war, wie ihm der Titel eingefallen ist, hat er sich gedacht, ah, das fällt mir deswegen ein, weil ich das in dem Freud-Aufsatz über das Unheimliche gelesen habe. Und dass das eine nette Anspielung wäre, und er hätte es auch bei dieser Anspielung belassen, sagt er, wenn er nicht bei der Überprüfung, ob das auch wirklich dort steht, herausgefunden hätte, dass die Voraussetzung nicht stimmt. Der Ausdruck kommt in dem Aufsatz von Freud einfach gar nicht vor. Und daraufhin hat er sich genauer mit der Sache auseinanderzusetzen begonnen und ist zu folgender endgültiger Auffassung gekommen, dass es sich bei dieser Fehlleistung überhaupt nicht so sehr um einen Erinnerungsfehler seinerseits handelt, sondern vielmehr um einen systematischen Fehler Freuds. Also nicht er war schuld, dass er geglaubt, dass er fälschlicherweise geglaubt hat, dass dort dieser Ausdruck von der Unheimlichkeit des Gewöhnlichen vorkommt, sondern Freud selber war schuld, dass er den Ausdruck nicht verwendet hat. Der ist schuld, der hätte die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen als solche thematisieren müssen. Und daraus substanziiert er diese in dem Aufsatz. Das ist der Teil, der über Freud ist, der beschäftigt, der ist eine Kritik an Freud, und zwar genau an dem Punkt, auf den Punkt zielend, dass etwas Wichtiges fehlt, nämlich dass der den Ausdruck von der Unheimlichkeit des Gewöhnlichen sich gescheut hat zu verwenden. Der zentrale Punkt dieser Kritik ist die Stellungnahme Freuds zu diesem Buch von Jentsch. Darauf habe ich ja schon in der letzten Vorlesung und auch heute noch einmal hingewiesen, dass da die Einstellung Freuds nicht völlig einheitlich ist. Also man will nicht sagen, man kann keineswegs sagen, sie sei inkonsistent, aber sie ist nicht ganz einheitlich. Einerseits Ablehnung der These, dass die Unsicherheit über die Beseeltheit eines Gegenüber der Kern des Unheimlichen sei. Andererseits die Anerkennung dieser Theorie in dem Fall des sogenannten überwundenen Unheimlichen. Ich lese Ihnen da eine kleine Stelle von Cavell vor. Also das ist auch ins Deutsche übersetzt, dieser Aufsatz. Anfang: Freud leugnet nun ganze viermal, dass die Unfähigkeit, das Beseelte vom Unbeseelten zu trennen, die Ursache für das Gefühl des Unheimlichen sei, um stattdessen darauf zu insistieren, die Ursache für das unzweifelhafte Gefühl des Unheimlichen in Hoffmanns Erzählung sei die Bedrohung durch Kastration. Letztlich müsste man da eigentlich sagen. Freuds Leugnen kommt mir in diesem Kontext selbst unheimlich vor. Und ich wittere eine Spur des mechanischen oder zwangshaften und der Wiederkehr des verdrängten Vertrauten, da Freuds Erklärung und die Jentsch gar nicht inkompatibel sind. Man hätte von Freud erwarten müssen, sagt er dann, dass er statt das für inkompatibel zu erklären, eine Erklärung für die Angst vor dieser Unsicherheit aus der Kastrationsangst heraus liefert. Und das hat er aber unterlassen. Also das ist eine sehr fundamentale, tiefgreifende Kritik, die man in mehreren Schichten, die ich jetzt in mehreren Schichten nachvollziehen will. Aber natürlich hängt alles miteinander zusammen. Die erste, oberflächlichste Schicht ist die kritische Frage, warum Freud denn die Jentsch-These mit der Unsicherheit über die Beseeltheit seiner eigenen These als Alternative gegenüberstellt, warum er nicht letztlich die Rückführung auf die Kastrationsangst in einen organisch erklärenden Zusammenhang mit der Jentsch-These bringt. Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage und ich glaube, dass man diesen Einwand in dieser Form einer mehr oder weniger methodologischen Kritik anerkennen sollte. Das ist wirklich nicht einzusehen, warum der an dieser Stelle nicht sozusagen versucht, prinzipieller zu erfassen, was es mit diesem in Bezug auf seine entwicklungspsychologischen Thesen und so weiter zu erfassen, was es mit dieser Angst, die aus dem Animismus kommt, eigentlich auf sich hat. Meines Erachtens ein berechtigter Einwand. Was allerdings nicht bedeutet, dass nicht von Freud her eine Antwort auf die kritische Frage möglich wäre. Sogar eine sehr interessante Antwort, allerdings eine interessante Antwort, die den Einwand nicht entkräftet. Und damit kommt man in eine zweite Schicht, nämlich die Schicht der Interpretation des Hoffmann-Texts. Da begibt sich auch, Cavell geht auch in diese Schicht, da gibt auch eine starke Gegeninterpretationen des Sandmanns. Und wenn man sich den Hoffmann-Text anschaut oder ins Gedächtnis ruft, wird sofort klar, dass bei Freud die Ablehnung dieser These von Jentsch aufs Allerengste verbunden ist mit der Behauptung, dass die unheimlichen Effekte der Erzählung eben nicht so sehr von der Figur der Olympia, des Automaten ausgehen, sondern von der Drohung des Augenausreißens. Das hängt ganz stark zusammen. Die Ablehnung mit der Animismus, das hängt damit zusammen, dass er die Olympia-Episode sozusagen nicht für das eigentlich Unheimliche hält, sondern eben die Gefahr, dass einem die Augen rausgerissen werden. Und man kann in gewisser Weise sagen, reservierterweise sagen, darum will Freud die These von Jentsch nicht als allgemeine Erklärung akzeptieren. Aber wenn man sagt darum, dann muss man dazu sagen, dass das jetzt nicht eine Begründung im Sinn von Ursächlichkeit sein soll. Das ist halt einfach so, dass es zusammenpasst. Das passt ins Bild. Man kann auch das Wiederaufnehmen der Jentsch, diese für die Frage des überwundenen Unheimlichen hier durchaus mit einbeziehen. Die Unsicherheit bezüglich der Beseelung ist einfach weder als solche noch im Rahmen der Hoffmann-Erzählung der primäre Effekt des Unheimlichen, aber auch damit stellt man nur eine gewisse innere Stimmigkeit in Freuds Theorie fest und man stellt nicht fest, dass sie richtig ist. Das habe ich gemeint, wie gesagt, es gibt eine Antwort, warum. Man kann sich erklären, warum, weil das alles wunderbar zusammenpasst. Wenn man sagt, das mit den Augen ist die eigentliche Sache und nur ein Nebeneffekt des Unheimlichen ist das mit dem Zweifel über die Beseeltheit, und auf der anderen Seite theoretisch vertritt, dass das primär individuell erlebte Unheimliche eines ist, das auf die Angst vor Augenverlust und letztlich Kastrationsangst zurückgeht, während ein überwundenes Unheimliches, ein sekundär, ein distanzierbares Unheimliches sozusagen, noch immer in diesen Vorstellungen oder diesen Komplexen der Unsicherheit besteht, ob es mit einem Menschen oder mit einem Gespenst oder mit einer Maschine zu tun hat. Ne? Passt alles gut zusammen, aber es wird nicht gesagt, dass es stimmt. Ne? Es ist damit noch nicht, damit das zusammenpasst, heißt noch nicht, dass das stimmt. Also die kritische Frage von Cavell ist auf diese Weise nicht sozusagen zurückzuweisen. Im Gegenteil ist es so, dass Cavell selbst auf der interpretatorischen Ebene sehr, sehr überzeugend für seine eigene Meinung argumentieren kann, dass die Kastrationsangst eine Erklärung für das Unheimliche des unbeseelten Automaten liefern müsste und dass zweitens Freud die Kraft, die Bedeutung, das Gewicht des Automatenmotivs im Text wirklich sträflich verkannt hat, also dass da ein Irrtum eigentlich vorliegt von Seiten von Freud, und dass man drittens vor allem in der Erzählung selbst das finden kann, was Freud nicht liefert, nämlich eine organische Verbindung zwischen dem Automatenmotiv und dem Motiv der Augen. Das ist sozusagen letztlich der entscheidende Punkt für Cavell, dass die Erzählung da sozusagen besser ist als die Interpretation von Freud, dass sie sehr viel liefert, was einen eigentlich hätte darauf stoßen müssen, dass man in der Theorie auch diesen Zusammenhang auffangen müsste. Am deutlichsten wird das, also dass die Erzählung selbst zu einem Zusammenhang herstellt und Freud ihn nicht erkennt, am deutlichsten wird das bei der fürwahr sträflich tendenziösen Wiedergabe der Schlussszene der Erzählung durch Freud. Das lese ich Ihnen jetzt vor. Also diese Interpretation der Schlussszene durch Freud, ja, das lese ich Ihnen jetzt vor aus dem Cavell-Text da, aber ich könnte es genauso gut aus dem Freud-Text vorlesen, das ist einfach richtig wiedergegeben. Ja. Und lese Ihnen dazu, ich lese aus dem Cavell-Text vor, weil da gleich sozusagen die Kritik dran mit drinnen steckt, und ein kleines Stück lese ich Ihnen dann vor, aus dem Original der Erzählung, ja, aus dem Hoffmann. Also, ich beginne, es spricht Cavell. Freuds hartnäckige Weigerung, das Unheimliche als unüberwindbar zu betrachten, Klammer, seine Weigerung also in ihm eine ständige philosophische Bedrohung zu sehen, Klammer zu, verursacht möglicherweise oder wird möglicherweise verursacht durch den schlichten Fehler, den er beim Lesen oder Erinnern der Schlusspassagen von Hoffmanns Erzählung begeht. Freuds Bericht lautet folgendermaßen. Jetzt spricht Freud. Oben auf dem Ratsturm zieht eine merkwürdige Erscheinung von etwas, was sich auf der Straße heranbewegt, die Aufmerksamkeit Claras auf sich. Also Claras und Nathanael sind da oben auf diesem Turm. Ne? Die Aufmerksamkeit Claras auf sich. Nathanael betrachtet dasselbe Ding durch Coppolas Perspektiv, also durch diesen Ferngucker, das er in seiner Tasche findet, und wird erneut vom Wahnsinn ergriffen. Unter, kleine Auslassung dann, unter den Menschen, die sich unten ansammeln, ragt der Advokat Coppelius hervor, der plötzlich wieder erschienen ist. Wir dürfen annehmen, dass es der Anblick seiner Annäherung war, der den Wahnsinn bei Nathanael zum Ausdruck brachte. Also noch einmal, Freud beschreibt die Sache so, dass er sagt, Clara wird auf etwas aufmerksam, Nathanael nimmt den Gucker und schaut mit dem Gucker auf dasselbe, auf das die Clara aufmerksam war, und wird neuerlich vom Wahnsinn ergriffen. Und dann schließt er damit, dass er sagt, wir dürfen annehmen, dass es der Anblick seiner Annäherung, nämlich des Coppelius, war, der den Wahnsinn bei Nathanael zum Ausbruch brachte. Jetzt lassen wir wieder Cavell sprechen. Ich könnte das auch jetzt selber sagen, aber es stimmt. Man erwartet von Nathanael, zweifellos auch er von sich selbst, dass er das hervorgeholte Fernrohr auf den Gegenstand richtet, der Claras Aufmerksamkeit geweckt hat. Das Ende der Erzählung legt es nahe, es handle sich hierbei um seinen Vater, wobei man das Wort Vater jetzt wirklich mit aller Schwere Gewicht, mit diesen Zentnern von Gewicht, das die Psychoanalyse ihm verleihen kann, hören muss. Also man erwartet das. In Wirklichkeit aber, in Hoffmanns Erzählung, geschieht etwas ganz anderes. Und jetzt zitiert Cavell Hoffmann. Ja? Er fand Coppolas Perspektiv, schaute seitwärts, Clara stand vor dem Glase. Clara stand vor dem Glas. Da zuckte es krampfhaft in seinen Pulsen und Adern. Also ich lese Ihnen das jetzt noch einmal, weil das, wenn man noch ein bisschen mehr aus dem Hoffmann-Text selber vor. Es spricht da oben die Clara. Sieh doch den sonderbaren kleinen grauen Busch, der ordentlich auf uns loszuschreiten scheint, frug Clara. Nathanael fasste mechanisch nach der Seitentasche. Er fand Coppolas Perspektiv, den Gucker. Er schaute seitwärts. Clara stand vor dem Glas. Also er hat gar nicht das gesehen, was sie gesehen hat, sondern er hat sie gesehen in der Erzählung. Clara stand vor dem Glas. Da zuckte es krampfhaft in seinen Pulsen und Adern. Totenbleich starrte er Clara an, aber bald glühten und sprühten Feuerströme durch die Augen. Ne? Grässlich brüllte er auf wie ein gehetztes Tier, dann sprach er hoch in die Lüfte und grausig dazwischen lachend schrie er in schneidetem Ton, Holzpüppchen, dreh dich, Holzpüppchen, dreh dich. Und mit gewaltiger Kraft fasste er Clara und wollte sie herabschleudern. Aber Clara krallte sich in verzweifelter Todesangst an das Geländer, Lothar hörte sie, lief hinauf und rettete und so weiter. Ja, also es ist tatsächlich wirklich ganz anders, als es Freud beschrieben hat. Der hat gar nicht durch dieses Fernglas den Coppelius gesehen, sondern der hat die Clara gesehen durch das Fernglas. Und seine Augen haben zu rollen begonnen wie glühende Feuerbällchen. Und er hat zu der Clara, zu der lebenden Clara gesagt, er hat da jetzt adressiert mit den Worten Holzpüppchen, dreh dich. Also da, ganz manifest ist in dieser tatsächlichen Konstruktion der Schlussszene die Dichte, die absolut maximal dichte Verbindung zwischen dem Motiv sozusagen des Automaten einer bloßen Holzpuppe und dem, was mit den Augen passieren kann. Also die Verbindung zwischen den beiden ist natürlich hauptsächlich das wesentliche Element, sozusagen die Hauptperson in dieser Schlussszene ist natürlich dieser Ferngucker. Klarweise, oder eine der Hauptpersonen ist der Ferngucker, durch den er da durchschaut und durch den sozusagen die ja wirklich existierende, jetzt noch lebende und dann auch tatsächlich überlebende Clara auf einmal wie ein Automat ausschaut. Und das ist es, was ihn erschreckt, was das Unheimliche ist. Das steht ja im Text drin, und das ist es, was seinen Wahnsinn auslöst. Und es ist nicht das, was ursprünglich seinen Wahnsinn auslöst, dass er den da unten gesehen hat. Also das ist schon eine starke Stütze für diese Auffassung von Cavell, dass Freud da nicht dem gerecht geworden ist, was ihm die Erzählung selbst sozusagen angeboten hätte, als Impuls, ne, eine Verbindung herzustellen zwischen diesem Motiv, besät, unbesät einerseits, und dem Motiv der Bedrohung der Augen auf der anderen Seite. Freud hat die Sache sehr, sehr massiv umgedeutet. Das Fernrohr, nicht? Das Besondere des Fernrohrs oder dieses optischen Instruments liegt ja darin, dass es da jetzt in die Rolle gebracht wird, sowohl das Unbelebte beseelt erscheinen zu lassen in der Betrachtung oder in der Fixierung auf die Olympia, wie auch umgekehrt das Beseelte als unbeseelt erscheinen zu lassen und damit sozusagen dieses Gefühl, dass ich bin da immer begegnet wie einem lebenden Wesen und jetzt erscheint sie plötzlich wie ein Automat. Also dass genau diese Ambivalenz die Dramatik der Erzählung bestimmt. Und dazu gehört, da lese ich Ihnen jetzt dann noch eine Stelle aus dem Hoffmann-Text, aus dem Original vor, auf die Cavell, auf deren Wichtigkeit Cavell hingewiesen hat, dass schon vorher in der Erzählung einmal, in einem früheren Stadium der Erzählung, der Nathanael seine Verlobte Clara als einen Automaten wahrgenommen und bezeichnet hat. Und da sieht man einen ganz interessanten weiteren Zusammenhang auch. Also, da geht es darum, dass in einer mittleren Phase, nachdem er sich also von dem ersten, na, da ist diese erste Phase mit dem Brief und wo er da in diese schwere Verwirrung gestürzt wird, dass er glaubt, er ist dem wieder begegnet, wie da dieser Optiker gekommen ist. Und dann erholt er sich von dem allen wieder und dann treffen die alle wieder zusammen, dann wohnen die beisammen, also die Clara mit ihrem Bruder und er ist bei denen im Haus und so. Und da geht es ihm dann besser und der Schriftsteller zu. Und da liest er den anderen immer wieder mal was vor und denen ist immer langweilig. Also denen ist immer fad, wenn er ihnen was vorliest und die wollen, das ist kein Erfolg sozusagen, wenn er da was vorliest. Und irgendwie eines Tages packt es ihn wieder so, und dann schreibt er wieder was aus diesem Spirit des Unheimlichen, dann überfällt ihn wieder diese Bedrohung. Und das wird jetzt beschrieben. Da fiel dem Nathanael ein, dass er ja die Dichtung in der Tasche trage, die er habe vorlesen wollen. Er zog auch sogleich die Blätter hervor und fing an zu lesen. Clara, etwas Langweiliges wie gewöhnlich vermutend, und sich darein ergebend, fing an, ruhig zu stricken. Aber so wie immer schwärzer und schwärzer das düstere Gewölk dieser Dichtung aufstieg, ließ sie den Strickstrumpf sinken und blickte starr dem Nathanael ins Auge. Den riss seine Dichtung unaufhaltsam fort, hochrot färbte seine Wangen die innere Glut, Tränen quollen ihm aus den Augen. Endlich hatte er geschlossen. Er stöhnte in tiefer Ermattung, erfasste Claras Hand und seufzte wie aufgelöst in trostlosem Jammer. Ach, Clara, Clara. Clara drückte ihn sanft an ihren Busen und sagte leise, aber sehr langsam und ernst, Nathanael, mein herzlieber Nathanael, wirf doch dieses tolle, unsinnige, wahnsinnige Märchen einfach ins Feuer. Da sprang Nathanael entrüstet auf und rief Clara von sich stoßend, du lebloses, verdammtes Automat! Er rannte fort, bittere Tränen vergoss die tief verletzte Clara. Also, da sieht man jetzt die Verbindung, er bezeichnet sie als Automat. Warum bezeichnet er sie als Automat? Was liegt da? Was hat sie denn gemacht? Sie hat sich, wie wir sagen würden, sehr, sehr menschlich verhalten, ja? Sie hat sich menschlich einfühlsam verhalten. Aber was ihn sozusagen irritiert ist, dass sie sozusagen das Gewöhnliche ihrer Reaktion, dass sie sozusagen nicht anspringt auf das, worauf er angesprungen ist in der Sache. Dass sie gesagt hat, geh, das andere ist mir immer langweilig, aber das ist wirklich arg, also das verbrenn lieber. Nicht? Und so, weil sie für eher noch das Langweilige mitmachen müsste, würde als das. Also dieser Zusammenhang zwischen dem Automatischen und sozusagen dem Trivialen, dem Banalen, der Neigung für das Banale, Vertraute und sozusagen dem Nicht-Eingehen-Wollen auf das Exzentrische, auf das Aufwühlende, was in ihm selber, was ihn ausmacht, wie er glaubt. Ja? Also dieses Nicht-Verstanden-Sein des Besonderen, was in seinem Inneren vorgeht und was er da niedergeschrieben hat. Das ist es, was ihn veranlasst, sie einen Automat zu nennen. Du reagierst ja wie ein Automat, so wie, man hört das sozusagen mit, so wie jeder reagieren würde. Und wenn man so reagiert, wie jeder reagieren würde, dann reagiert man eben wie ein Automat. So wie wir ja auch heute immer mehr dieses Gefühl haben, dass die Wahrnehmung, die Werbeindustrie sozusagen von uns hat und benutzt, um unsere Reaktionen und unser Verhalten zu analysieren und zu steuern als Konsumenten oder so, dass die immer auf das geht, was man immer macht und sozusagen von selber macht, was man deswegen selber gar nicht bemerkt, also sozusagen das Automatische. Ne? Das ist genau dieser selbe Gesichtspunkt, dass das Gewöhnliche sozusagen was vom Automatischen hat. Also da ist klar, vor allem an dieser Stelle, dass Nathanaels Hauptproblem darin besteht, dass er das, was in seinem Innern vorgeht, seiner Verlobten glaubt, nicht mitteilen zu können, weil er an ihrer Beseelung zweifelt. Nicht? Also das wäre ja, also sozusagen sich so zu verhalten, wie alle Menschen sich zu verhalten, ist für seine Standards nicht hinreichend. Ja? Nicht hinreichend dafür, dass man von ihrer Beseeltheit sprechen könnte. Ja? So wie man eben, man verlangt was man mit dem Wort der Beseelung was Besonderes. Ne? Weil er sie für zu nüchtern, zu gewöhnlich, zu hölzern, ja letztlich für einen bloßen Automaten hält. Und das Fernrohr bindet in der Geschichte diese beiden Momente ganz stark zusammen, ne? Die Sorge um die Augen und die Beseelung. So gibt's ja auch, es gibt auch so eine Stelle mitten in der Geschichte, wo der Nathanael, der Held, dann diesem Coppola, dem Optiker, da tatsächlich seinen Ferngucker abkauft, den hat er ja dann da in der Tasche am Schluss. Nachdem ihm dieser, der kommt zu ihm und bietet ihm Brillen an. Ne? Also das fängt ja damit an, dass der sagt, er bietet ihm Augen an. Habe Öcke, schöne Öcke oder sowas. Und daraufhin zuckt er ja direkt aus, ne? Weil das löst bei ihm diese Assoziation aus mit der dramatischen Szene aus der Kindheit. Aber dann stellt sich heraus, dass der mit dem Wort Augen Brillen meint. Aber diese Brillen machen den ganz narrisch. Erst wie der die Brillen wegräumt und die Gläser, die Gucker herausholt, da kauft er dann sowas. Und damit wird er ja die Olympia beobachten und schließlich auch die Clara erblicken, wenn er mit ihr am Turm steht. In dem einen Fall wird er das Unbelebte als belebt und in dem anderen Fall das Belebte als unbelebt interpretieren. Also das kann man schon, glaube ich, berechtigt mit Cavell so deuten, dass die Verlängerung des eigenen Blicks durch ein optisches Gerät das Problem nicht lösen kann, sondern nur eher dramatischer werden lässt, ob ein anderes Wesen nun in demselben Sinn beseelt ist wie ich, was letztlich, wenn man es philosophisch denkt, natürlich auf die Frage hinausläuft, dass wenn ich nicht entscheiden kann, ob, wenn ich prinzipiell nicht in der Lage bin zu entscheiden, und zwar auch mit technischen Hilfsmitteln nicht in die Lage mich bringen kann, ob ein anderes Wesen beseelt ist oder nicht, ich mich mit der Frage konfrontieren muss, ob ich allein auf der Welt bin oder nicht. Und Cavell stellt dann diesen Zusammenhang her mit, stellt auch einen Zusammenhang her mit Descartes, dass wenn ich mich der Alternative konfrontieren muss, dass ich in diesem Sinn radikal allein bin auf der Welt, dass ich nie entscheiden kann, ob es jemand anderen gibt, dem sozusagen mein Seelenleben und dessen Seelenleben mir zugänglich wäre, was eine Voraussetzung dafür ist, dass wir mehrere sind oder eine Gemeinschaft bin, dass wenn ich mich dieser Alternative ernsthaft konfrontieren muss, dieses Alleinsein darauf hinausliefe, dass ich in der Welt als Gespenst umgehe. Aber das ist eine Sache, in den Meditationen von Descartes kann man das ein bisschen, bei Descartes ist eben die Lösung dafür, Descartes hat eine bestimmte Lösung dafür, für diese Schwierigkeit, nämlich, müsste man jetzt auch mit Freud interpretieren, nicht? Also Descartes entgeht dem von seinem Cogito-Gedanken her dadurch, dass er einen Beweis dafür gibt, dass er einen Schöpfer hat, also einen Vater, einen Autor, einen, der ihn geschaffen hat. Ne? Damit kommt man in eine dritte Schicht der Kritik von Cavell an Freud. In dieser dritten Schicht geht es ganz einfach um die Weigerung von Freud selbst, das Unheimliche, das aus der animistischen Phase und aus dem animistischen Komplex sozusagen stammt, als unüberwindbar zu betrachten. Das habe ich gesagt, also das sagt er ja, also insgesamt viermal weigert sich Freud ausdrücklich, das die Unfähigkeit, das Beseelte vom Unbeseelten zu trennen, als Ursache für das Gefühl des Unheimlichen anzuerkennen. Es ist aber, sagt Cavell, und da kommt es jetzt schon darauf an, dass man auch wirklich ein bisschen drüber nachdenkt und die Sache meditiert. Es ist aber seinem Inhalt nach unüberwindbar. Dieses Unheimliche, das aus der animistischen Phase stammt, weigert sich Freud als unüberwindbar zu betrachten, sondern er sagt im Gegenteil, das ist das typische überwundene Unheimliche. Und Cavell sagt, das stimmt einfach nicht, es ist faktisch unüberwindbar. Wie die Unüberwindbarkeit des skeptischen Problems in der Philosophie zeigt. Also das Argument, das Indiz dafür, dass es faktisch unüberwindbar ist, liegt in der Tatsache, dass die Auseinandersetzung mit dem Skeptiker, mit der besonderen Art der Skepsis bezüglich, wie es heißt, wie er selber sagt, wie heute die moderne Philosophie jetzt sich angewöhnt hat zu sagen, der Realität des Fremdpsychischen, der Beseeltheit des anderen, dass das sozusagen ein Problem ist, das aus der Philosophie nicht durch Entscheidung weggebracht werden kann, unüberwindbar ist. Der philosophische Skeptizismus bezüglich des Fremdpsychischen ist unüberwindbar, in dem Sinn, dass man ihm zwar nicht nachgeben muss, man muss nicht ein Skeptiker sein, in dieser, um Philosophin sein zu können, aber auch nie aufhören kann oder darf, sich damit zu konfrontieren. Keine Anstrengung, Verfeinerung, Präzisierung und Intensivierung unserer Rationalität erhöht unsere Sicherheit bezüglich der Beseeltheit der anderen, genauso wenig wie dem Nathanael das Fernglas hilft, diese Frage zu entscheiden. Und eben das wollte Freud nicht zugestehen. Und das interpretiert Cavell so, dass Freud dasjenige, was die genuin philosophische Dimension des Unheimlichen ist und was Hoffmann sehr wohl gestaltet hat, von der psychoanalytischen Betrachtung abgespalten hat. Also der springende Punkt bei dieser Argumentation ist natürlich, was wir verstehen sollen unter genuin philosophische Dimension. Und was man verstehen muss, damit einem dieser Gedanke einleuchtet, ich sage nicht, dass man ihm zustimmen muss, aber damit man ihn überhaupt zum Einleuchten bringt, ist natürlich folgende, im Grunde sehr einfache Sache, die wir aber gerade vor dem Hintergrund einer professionellen philosophischen Bildung oft vergessen. Wo immer dieses Problem ernsthaft auftaucht, also egal wo immer, dieses Problem der Unsicherheit bezüglich der Beseeltheit der anderen, bezüglich des Fremdpsychischen, dass ich nicht allein bin, sondern dass es andere gibt, mit denen ich das teile. Also dass es unabhängig von mir welche gibt, mit denen ich das, was ich als mein Inneres bezeichnen kann, teile. Wo immer dieses Problem ernsthaft auftaucht, also zu einem Problem wird, zu etwas, womit man sich glaubt, auseinandersetzen zu müssen, und wo es, sage ich jetzt in Klammern, nicht bloß benannt wird oder zum Gegenstand eines Witzes gemacht wird, das kann auch der Fall sein, das sind oft die besten Witze, aber oder zum unreflektierten Plot eines Films gemacht wird, was sehr oft geschieht in den letzten Jahrzehnten, gibt es eine Reihe von recht interessanten Filmen, wo man sich fragen muss, ist das jetzt bloß ein Plot oder ist das jetzt wirklich eine ernste Frage? Das ist eine Frage, die man nicht, man kann keine Kriterien dafür angeben, aber es gibt ein Feeling dafür, glaube ich, wo man sagen kann, es ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesem Problem oder nicht. Wo immer dieses Problem ernsthaft auftaucht, ist es eben ein philosophisches Problem. Das ist sozusagen das, was man als Cavells Auffassung akzeptieren muss. Seine Auffassung ist die, wenn man sich die Frage stellt, wo kommt die Philosophie her, wo ist die Philosophie? Das ist etwas, was man nicht so allgemein beantworten kann. Also ich bin der Auffassung, also ich selber würde mich nie als einen Philosophen bezeichnen können, also vielleicht kann ich es ja sowieso überhaupt nicht, aber sowieso, wenn überhaupt, dann auch nicht als einen Philosophen bezeichnen kann, wenn ich meine professionelle Bildung weglassen würde. Aber vielleicht gibt es Menschen, die auch ohne eine professionelle Bildung, ohne akademische professionelle Bildung sich als Philosophen verstehen und von anderen als Philosophen verstanden werden können. Der Punkt ist, denn er sagt, im Allgemeinen gibt es da tausenderlei Möglichkeiten. Aber dort, wo dieses Problem ernsthaft auftaucht, ist es eben dann nicht einfach irgendein Problem, sondern dort ist es ein philosophisches Problem. Vielleicht auch in einer Umgebung oder in einem Denken, das als Ganzes nicht philosophisch sein will oder nicht als philosophisch betrachtet werden will. Der entscheidende Punkt hier natürlich ist die Beziehung von Philosophie, Psychoanalyse und Literatur. Das ist der ganz springende Punkt, auf den es ihm auch sehr, sehr stark ankommt. Ne? Und auch bei Cavell insbesondere könnte man fast sagen, als eine Art, gehört zur Literatur irgendwie dazu, der Film. Wo es auftaucht, ist es ein philosophisches Problem. Und daher kann man sagen, dass die Tatsache, dass es als philosophisches Problem eben nie beseitigt werden kann und nie überwunden werden kann, sondern immer wieder aufsteht, diese Frage, etwas ist, was Freuds Auffassung, man kann das als das Überwundene, Unheimliche bezeichnen, einfach falsifiziert. Die Tatsache der Philosophie falsifiziert das. Und Freud wirft davor, dass er selber sozusagen in seinen Mechanismus oder in seinen Prozess, in seinen Verlauf des Verdrängens gefallen ist, weil er das überwunden bezeichnet. Nach Cavells Auffassung könnte man vielleicht sogar sagen, da kommen wir nächstes Mal ein bisschen darauf zu sprechen, dass das ja vielleicht überhaupt das philosophische Problem ist. Und gerade wenn Freud mit seinen Thesen recht hat und insbesondere im Prinzip die Bedeutung animistischer Vorstellungen für das Unheimliche ja zugesteht, gerade dann ist die Philosophie eine Widerlegung seiner These von der Überwindbarkeit. Und dann muss auch umgekehrt diese These als Abspaltung der philosophischen Dimension verstanden werden. Wenn das so ist, besteht aber die Gefahr, nicht gleich die Notwendigkeit, aber die Gefahr, dass dieses Abgespaltene und Verdrängte einmal wieder auftauchen wird, mit Angst besetzt, aber seinem Inhalt nach erkennbar, also als etwas Unheimliches. Und um genauer zu verstehen, wie so ein Szenario aussehen würde, also wie aus dieser Art von Verdrängung sozusagen der philosophischen Dimension dann ein Unheimliches entsteht, braucht man nur noch nachschauen, im Namen wovon Freud diese Abspaltung vornimmt. Also wie er diese Abspaltung rechtfertigt, wie er das Weglassen sozusagen dieser Besehnt-Unbesehnt-Ambivalenz aus der grundlegenden Struktur des Unheimlichen, wie er das rechtfertigt. Wie rechtfertigt er es? Im Namen des Realitätssinns, der Realitätsprüfung, der aufgeklärten Rationalität. Also es ist nicht schwer zu sehen, dass wenn man Cavell so versteht, er dann in der Tat den ursprünglichen Abstand zwischen dem, was er mit seinem Titel sagen wollte, und dem, was er in Freuds Aufsatz gefunden hat, verringert hat, dass er eigentlich diese beiden Sachen zusammengeschlossen hat. Freud kann für Cavell sozusagen als eine Art Fallstudie avant la lettre dafür gelten, wie einer verselbstständigten Vorstellung von aufgeklärter Rationalität, die gewöhnliche Sprache, die Philosophie der gewöhnlichen Sprache, in der das Problem der Other Minds zwangsläufig aufkommt, unheimlich werden kann. Also wie das integrierbar wäre in das Erklärungsschema von Freud, das ja eigentlich ein richtiges ist, das er ja nie in Frage stellt, diesen Prozess. Der große Diagnostiker solcher Prozesse in der Philosophie, also der wirklich schärfste Diagnostiker solcher Prozesse, in denen in denen Rationalität sozusagen das ist, was etwas verdrängt und dann unheimlich wieder werden lässt, der ist natürlich aus der Sicht von Cavell, aber auch aus meiner, Wittgenstein gewesen. Und darum werde ich in der nächsten Stunde jetzt dann ein bisschen was über, verschiebt sich das ein bisschen, und ein bisschen was über den Begriff oder die Behandlung, den Ausdruck des Seltsamen bei Wittgenstein, aber eben mit Bezug auf Cavell, aber nicht und nicht vor allem nicht nur diesen Aufsatz über die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen besprechen.